Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe hier begrüßen zu dürfen. Und heute ist es mir eine besondere Freude, mit Frau Professor Schneider aus Aachen sprechen zu dürfen, die hier in Hannover bei mir im Büro sitzt. Frau Schneider, bevor ich Sie einführe, erstmal toll, dass Sie hier sind und schön, dass wir plaudern dürfen.
Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Vielen Dank.
Super. Also, warum haben wir uns überlegt im Team, dass wir einmal mit Frau Schneider sprechen wollen und plaudern wollen? Zum einen wird es natürlich gleich über ganz spannende Themen gehen, auch wie entdecke ich vielleicht Menschen mit Risikofaktoren für Erkrankungen, für Outcome. Aber dann hat sie auch einen ganz spannenden Lebensweg. Und Frau Schneider ist für mich so auch ein Inbegriff von Clinician Scientist, die eine spannende Doktorarbeit gemacht hat in einem klinischen Kontext, die dann nach Amerika gegangen ist, die wiedergekommen ist, eine Arbeitsgruppe aufgebaut hat, eine Juniorprofessorin ist. Also Frau Schneider, erstmal ganz vorweg, herzlichen Glückwunsch zu diesem Lebensweg. Viele kennen Sie ja, aber das ist echt spannend. So, jetzt müssen Sie uns mal sagen, wie sind Sie denn in die Gastroenterologie gekommen? Wie kam es, dass Sie diesen tollen Lebensweg hatten und in Aachen angefangen haben?
Ja, erstmal vielen Dank für diese herzlichen einleitenden Worte. Ja, ich habe mir eigentlich schon früh überlegt, dass ich etwas ja so klinisch Translationales machen möchte als Promotion. Mir hat Gastroenterologie im Studium schon viel Spaß gemacht und als es dann irgendwie um die Wahl der Doktorarbeit ging, gab es eine besonders spannende Ausschreibung vom Professor Strinnert in Aachen, der nämlich eine Alpha-1-Antitrypsin-Kohorte aufbauen wollte mit Patienten mit dieser genetischen Mutation. Und da war ich eine von vielen Doktorandinnen, die ihm dabei geholfen hat. Und das Ganze war keine typische Labordoktorarbeit, sondern wir sind wirklich mit dem Auto zu Selbsthilfegruppentreffen von Patientinnen und Patienten mit dem homozygoten Alpha-1-Antitrypsin-Mangel hingefahren und haben dort die Angehörigen, die ziemlich wahrscheinlich daher einen heterozygoten Alpha-1-Antitrypsin-Mangel haben, haben wir dort untersucht. Und ja, da war es eigentlich dann ja wirklich schon um mich geschehen. Das war eine so spannende Arbeit. Man konnte wirklich direkt sehen, was für einen Impact sowas haben kann. Zusätzlicherweise ist dann ja noch rausgekommen, dass ich selber heterozygote Anlageträgerin bin vom Alpha-1-Antitrypsin. Ja, und von da an war dann eigentlich die hepatologische Karriere vorgeschrieben. Und Professor Strinnert hat mich ja eigentlich sehr früh dann schon unterstützt. Ich habe mir dann gedacht, es wäre ja toll, wenn man auch weiter Forschung machen könnte. Denn wir haben ja in unserer Kohorte dann untersucht, wie sich der heterozygote Alpha-1-Antitrypsin-Mangel auswirken kann auf die Leber. Und wollten wissen, ist das wirklich nur in unserer europäischen Kohorte so oder kann man das nicht auch nochmal in anderen großen Datensätzen nachschauen? Und haben uns dann auf einen Datensatz beworben, nämlich die UK Biobank, also einer der großen Datensätze, die es in England gibt. Und da gab es in 500.000 Patientinnen und Patienten zufällig auch Messungen vom Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, also vom PIZ-Gen, von der Variante. Und dann haben wir in dem Datenset noch einmal nachgeschaut, ob es dort ähnliche Auswirkungen gibt. Und das war eigentlich der erste Kontakt von meiner Seite aus mit großen Daten.
Super, also für die, die das nachlesen wollen, eine medizinische Doktorarbeit hat Frau Schneider als Erstautorin in Gastroenterology publiziert mit Pavel. Wir haben das schon so ein bisschen in einem vorigen Podcast, den wir hier natürlich in den Shownotes verlinken werden, mit Pavel auch schon mal diskutiert. Aber das war ihre Eintrittskarte und wir sind natürlich dem Pavel Strinnert danke, dass er diese Frau Schneider entdeckt hat. Wie ging es denn dann weiter?
Genau, dann war die Frage, ob ich ins Ausland gehen kann. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und da braucht man ja meistens eine Förderung, um das auch zu finanzieren. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mich bei der DFG auf das Walter-Benjamin-Programm zu bewerben. Ja, dann habe ich überlegt, wo man denn so hingehen könnte. Und natürlich ist eine der Hauptunis, für die man sich entscheiden kann, sind ja auch oft dann die Ivy League-Unis in den USA. Mhm. Da gab es dann die Möglichkeit, zu Professor Rader zu gehen, der sich mit dem Lipidstoffwechsel der Leber beschäftigt.
Bevor Sie uns gleich das nochmal genauer erzählen müssen, möchte ich jetzt alle, die zuhören, unbedingt ermuntern, sich das zu überlegen. Diese Walter-Benjamin-Stipendien sind eine ganz tolle Sache der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Viele junge Kolleginnen und Kollegen, ist das vielleicht gar nicht klar, dass da der deutsche Staat jemanden unterstützt, um ins Ausland zu gehen. Das haben viele Kolleginnen und Kollegen in Anspruch genommen, ich selber vor langer Zeit. Und das ist ein Tool, wo die Chancen auch gar nicht so schlecht sind, wenn man ein gutes Labor hat, das wahrzunehmen. Also und auch hier wieder, Frau Schneider, ist ein Beispiel, wie sinnvoll das sein kann. Dann sind Sie da hingegangen und wie war das?
Genau, also ich kann nochmal sagen, dass mich das auch wirklich, ich würde sagen, das ist der Wendepunkt meiner Karriere, dass ich ins Ausland gegangen bin. Deswegen ermuntere ich auch immer alle, ja, wenn jemand das überlegt, schreibt mir, ich bin ja relativ sichtbar, auch auf den sozialen Medien, dass man da wirklich nochmal das besprechen kann, wie das gut funktionieren kann. Und bei mir war es im Endeffekt so, dass dann, als sobald ich in den USA war, die Corona-Pandemie begonnen hat. Das war natürlich was, womit man nicht rechnen konnte. Und so, dass einige der Projekte, ich wollte mir da eigentlich andere genetische Varianten anschauen, auch in solchen Recall-by-Genotype-Studien, sodass man quasi wirklich Patientinnen und Patienten mit interessanten Genotypen wieder einlädt und auch charakterisiert. Das konnte dann nicht stattfinden. Aber ich hatte die Möglichkeit an der University of Pennsylvania, wo ich war, dort auch mich in Biostatistik und auch im Machine Learning auszuprobieren und habe dort ganz schnell gemerkt, dass mit den großen Daten, das liegt mir eigentlich ziemlich gut. Und das ist was, was ich weitermachen möchte.
Das heißt nochmal, Sie waren dann jetzt 2020, 2021 in den USA und haben Sie dann zu Hause im Zimmerchen gesessen? Oder wie ging das mit Corona und in Pennsylvania?
Ja, ganz genau so kann man sich das vorstellen. Also das war natürlich von der Vernetzungsseite dann nicht ganz so toll, wie man sich das gewünscht hätte, und auch große Reisen durch die USA waren nicht möglich. Aber auf der anderen Seite ist das auch nochmal wirklich eine Möglichkeit, ganz tief in ein Thema einzutauchen. Und ich hatte da wirklich tolle Möglichkeiten, mich weiterzubilden, was jetzt ja auch heute so den Grundstein für meine weitere Karriere legt.
Gut, und dann kamen Sie zurück in Aachen, waren alle froh, Frau Schneider ist wieder da. Und wir können nachher nochmal sagen, Sie sind ja eine Dual-Karriere, auch mit Ihrem Mann, der ja auch einen ähnlichen spannenden Lebensweg hat. Dann waren Sie beide wieder zurück. Und dann?
Genau, also es gab das tolle NRW-Rückkehrprogramm, dass man quasi nach NRW zurückkehren konnte, wenn man im Ausland gewesen ist. Und das hat mir ermöglicht, eine Arbeitsgruppe zu starten. Und da habe ich gedacht, jetzt von der Genetik, von der Charakterisierung von verschiedenen genetischen Varianten, wollte ich nochmal ein Stück zurücktreten und eigentlich wirklich in die Prävention auf Populationsebene einsteigen. Also was kann man tun? Wie sollte man sich im besten Fall ernähren? Wie viel Bewegung, um Lebererkrankungen im besten Fall zu verhindern? Und da hatte ich eben Zugriff auf verschiedene Datensätze, die ich sowohl in meiner Zeit in den USA als auch schon vorher eingeworben hatte, und hatte da eine große Bandbreite von verschiedenen Datentypen, die man erstmal integrieren musste, wie man sich Und ja, so hat sich das eigentlich Stück für Stück immer weiterentwickelt.
Jetzt muss ich mal ein bisschen praktisch fragen. Viele kennen Frau Schneider, dass sie mit großen Datensätzen arbeitet. Das ist so auch vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, aber das ist ihr Profil. Wie kommt man an diese Daten? Also wenn ich jetzt UK Biobank da dran will, jeder weiß, 1000 Arbeiten gibt's dazu. So rein technisch, die Kollegen, die vielleicht mal Interesse haben, auch wo nachzugucken, muss ich mich da anmelden? Gibt's da Steering-Komitees, die, bevor ich an die Daten drankomme, in was für einer Form kriege ich dann die Daten? Erzählen Sie mal, wie das UK Biobank und auch andere Daten so funktioniert.
Genau, also es gibt ja wirklich verschiedene große Konsortien, die sich zusammengeschlossen haben und solche großen Datensätze bereitstellen. Und die bekannteste ist diese UK Biobank, wo man einen Antrag schreiben kann, was man gerne untersuchen möchte, und den dort einreicht. Der wird dann evaluiert von einem Konsortium. Das große Kriterium ist eigentlich, dass es zur Förderung der Gesundheit beitragen muss im weitesten Sinne. Und danach bezahlt man zwischen 10.000 und 15.000 Euro und kann dann für bis zu 3 Jahre auf die Daten zugreifen. Jetzt ist das Ganze so, dass man auf einem bestimmten Server Zugriff bekommt, wo man dann die Analysen durchführen kann. Das ist aber von Kohorte zu Kohorte unterschiedlich. Und ich glaube, dass UK Biobank mittlerweile auch schon sehr populär ist, dass es jetzt dann noch ganz neue Kohorten gibt, die bald kommen. Zum Beispiel die Our Future Health Kohorte, die auch aus England kommt und die bis zu 1 Million Patientinnen und Patienten einschließt. Oder zum Beispiel die All of Us Kohorte aus den USA, die ein sehr diverses Patientinnen- und Patientenspektrum hat, was natürlich auch für die Entwicklung von Modellen sehr interessant sein kann. Und meistens ist es eben so, man schreibt einen Antrag, was man untersuchen will, zahlt die Kosten für die Daten und kann dann auf den Server zugreifen, wo die Daten lagern.
Häufig kommt einem wenn man mit Daten arbeitet, man hat einen Plan, man hat eine Idee, aber die weiteren Ideen kommen wenn man mit den Daten arbeitet. Und dann ist die Frage, habe ich dann auch Zugriff auf die nächste Ebene? Auch da wiederum, wie läuft das praktisch? Muss man dann, Sie werden nicht jetzt Zugriff auf jeden Proteom-Datensatz in der UK Biobank frei komplett haben und müssen das möglicherweise dann expandieren. Auch da ist das kompliziert, oder?
Genau, also ich finde schon, dass die Hürde, um auf die Daten zuzugreifen, über die Jahre schwieriger geworden ist. Weil erstmal muss man relativ gut programmieren können, um auf diese Daten mittlerweile zugreifen zu können. Es ist nicht mehr so einfach, dass man Daten runterlädt und die lokal verarbeitet, was natürlich auch so ein bisschen die Einstiegshürde für junge Forscherinnen und Forscher erhöht. Aber es ist so, dass man mit dem Top-Tier, heißt das sozusagen, also mit der höchsten Stufe, die man bezahlt, was um die 15.000 Euro sind, dass man dort auch auf alle Daten zugreifen kann.
Aber das heißt, Sie jetzt so old-fashioned, ich bin ja in anderen Zeiten groß geworden, man lädt sich jetzt keine Excel-Listen, Access-Daten runter und spielt zu Hause auf dem Rechner rum, das läuft alles auf dem zentralen Server.
Ja, und vor allem, wenn man jetzt dann an die Bildgebungsdaten denkt, also wenn man sich jetzt vorstellt, 50.000 MRTs des Abdomens oder des Gehirns, das ist natürlich schon etwas, was man gar nicht mehr auf dem eigenen Computer verarbeiten kann. Hm. Das wird natürlich, das nimmt sehr große Ausmaße an.
So, jetzt haben Sie Zugriff auf UK Biobank, auf verschiedene US-Kohorten und deutsche Kohorten?
Das ist noch etwas schwieriger. Es gibt ja die nationale Kohorte, das ja auch ein ja sehr guter Zusammenschluss ist, die auch jetzt so ein bisschen die deutsche Bevölkerung abbilden soll. Aber natürlich wäre es schön, das Ganze noch in einem größeren Umfang zu haben. Wir hoffen ja ein bisschen auf die digitale Patientenakte, dass das zumindest ein Baustein auch sein kann in so einer digitalen Infrastruktur, die auch für die Forschung sinnvoll ist. Aber da bin ich noch skeptisch, bis wir auf die Daten zugreifen.
Also uns wird ja viel versprochen und wir denken jetzt alle, die Zukunft liegt in der EPA. Was erhoffen Sie sich von der EPA im positiven Sinne?
Naja, wenn wir unsere Algorithmen, unsere Modelle entwickeln auf Daten aus den USA, aus England, teilweise sogar eher aus China als aus Europa, dann ist es ja schon so, dass wir gar nicht wissen, die Patienten, die ich jetzt zum Beispiel in der Sprechstunde sehe, funktioniert das da? Kann ich das auf die überhaupt anwenden? Oder gibt es da Ernährungsfaktoren, die unterschiedlich sind, genetische Faktoren, die unterschiedlich sind, die vielleicht sogar auch zu negativen Outcomes führen, wenn ich jetzt meine Modelle dort anwende? Und bevor wir so etwas in die Klinik dann auch wirklich bringen können, brauchen wir die Validierung auf deutschen Daten.
Mhm. Ja, jetzt nochmal vielleicht ein bisschen Inhalt ins Fernsehen. Jetzt habe ich verstanden, also man braucht auch ein bisschen technisches Know-how, um mit diesen großen Daten arbeiten zu können. Man hat schon Zugriff drauf, das ist kein Selbstläufer. Was sind denn jetzt Ihre aktuell spannenden Daten? Ich weiß, dass Sie auf verschiedenen Meetings zum Beispiel zum Leberzellkarzinom einen coolen Datensatz vorgestellt haben. Vielleicht erzählen Sie den Freundinnen und Freunden des Gastroplauders einmal, was das eigentlich ist.
Ja, sehr gerne. Also wir erforschen eigentlich ja verschiedene Arten von Lebererkrankungen, von der Maisled bis hin eben auch zu onkologischen Erkrankungen der Leber. Und eins unserer aktuellen Projekte ist eben die Vorhersage vom hepatozellulären Karzinom auf Populationsebene. Mhm. Und das Ganze haben wir in zwei dieser bekannten Datensätze gemacht. Einmal eben in der englischen UK Biobank und einmal in der amerikanischen All of Us-Kohorte als Validierung. Und das Ganze funktioniert so, dass wir uns gefragt haben, okay, jetzt haben wir all diese Daten vorliegen. Was braucht man denn eigentlich wirklich? Meistens wird ja im HCC in Zirrhotikern vorhergesagt, die zum Screening kommen. Aber wie ist es denn eigentlich in der generellen Bevölkerung? Wenn jetzt jemand zum Hausarzt kommt, wen sollte ich denn weiterschicken zum Hepatologen, weil das Risiko für HCC erhöht ist? Und was wir uns angeschaut haben, ist, dass wir einmal einfache Werte genommen haben. Zum Beispiel, was sehe ich, wenn jemand zur Tür reinkommt? Ich kann fragen nach Alkoholkonsum und Rauchverhalten. Das war unser Ausgangspunkt. Und wenn wir das kombinieren mit allem, was wir in der Patientenakte vorfinden, also alle Diagnosen, alle Vorerkrankungen, können wir dann vielleicht die Vorhersage verbessern. Auf der nächsten Ebene haben wir dann noch einfache Laborwerte, wie zum Beispiel Leberwerte mit hinzugenommen, Transaminasen oder ein Blutbild. Und dann auf der vierten Ebene kamen dann genetische Varianten, die schon auf der Populationsebene mit HCC assoziiert waren, hinzu. Und auf der letzten Ebene alles zusammen plus dann noch die metabolomischen und lipidomischen Daten, die ja wahrscheinlich in der Praxis sehr teuer zu messen wären und die für die Population wahrscheinlich eher ungeeignet waren. Was wir gesehen haben, wenn man sich alle von diesen Datenmodalitäten einzeln anschaut, dann sieht man, dass die Blutwerte und einfache Transaminasen und Blutbild schon ziemlich gut sind. Das ist ja schon was wahrscheinlich auch mit der...
Beruhigend, ne?
Genau, was dann mit dem Fortschreiten der Lebererkrankung, dass man schon relativ früh sehen kann, wer die fortschreitende Lebererkrankung im Sinne von der Fibrose, Zirrhose bis zum HCC hat. Und das funktioniert sehr gut. Aber wenn man alles zusammennimmt, also unsere verschiedenen Modelle sich anschaut, dann sieht man, dass wenn wir alles nehmen, also Genetik und Metabolom, ist es natürlich am besten. Aber nur ganz knapp dahinter ist das einfache Modell, wo wirklich nur die Erkrankungen, was man ja sehen kann, wenn jemand den Raum betritt, und die Laborwerte mit einfließen. Und diese drei Dinge, das ist ja schon was, wo man sagen kann, das könnte man gut in die klinische Praxis übertragen. Das sind jetzt keine besonders teuren Parameter. Auf der anderen Seite steht dann natürlich der Kritikpunkt, aber es sind doch wahrscheinlich hauptsächlich die Zirrhotika, die man damit detektiert, die dann am Ende das HCC entwickeln. Und da können wir eben zeigen, dass bei den Kohorten, die wir uns angeschaut haben, es oft so ist, dass keine Zirrhose vorbekannt ist, aber dass zum Teil die Zirrhose dann im Nachhinein diagnostiziert wird.
Und funktionieren diese Parameter bei Männern und Frauen gleich gut?
Das ist eine super Frage und das ist nicht so. Aktuell ist es so, dass unser Modell besser funktioniert bei Männern. Da haben wir uns auch lange gefragt, warum das so ist, und relativ schlecht funktioniert bei Frauen. Das liegt in unserer Ausgangskohorte daran, dass einfach mehr Männer ein HCC entwickeln. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, entweder man benutzt bessere Modelle, die mit solchen Biases, also Verzerrungen im Grunddatensatz umgehen können, oder man entwickelt ein extra Modell für Frauen. Mhm. Das ist etwas, was wir noch evaluieren im Moment.
Jetzt wäre wahrscheinlich eine Kritik, Ihr Ziel, Sie haben jetzt diesen hunderttausenden Datensatz, UK Biobank, Endpunkt des HCC, die absolute Zahl ist ja wahrscheinlich dann trotzdem jetzt nicht unendlich hoch. Und die haben ja ganz viele verpasst. Das heißt, viele sind ja gar nicht diagnostiziert worden, weil man nicht guckt, weil die dann am Ende am HCC zwar gestorben sind, aber kodiert ist der Herzinfarkt und sie wissen es gar nicht. Wie geht man damit um?
Natürlich ist da eine sehr große Unsicherheit dabei. Mhm. Für uns ist ja schon so, je mehr Daten, desto besser. In mehr Kohorten wir ähnliche Assoziationen sehen, umso besser. Aber natürlich ist es so, dass wir eine Validierung brauchen. Immer bei unseren Studien mit großen Datensätzen brauchen wir eine Validierung. Entweder eine prospektive Validierung sozusagen als klinische Studie oder eben im Fall von anderen Assoziationen im Labor eine Validierung. Und das ist natürlich auch was, da möchte ich auch absolut darauf hinweisen, dass da Limitationen sind von den großen Daten. Die können sehr interessante Assoziationen aufzeigen, aber es bleibt bei dem. Das sind Assoziationen, die eben zu weiterführenden Experimenten führen.
Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie sieht Ihre Forschung jetzt aus? Wie wird sie in 3, 5, 10 Jahren aussehen? Die ideale Setting ist ja, man hat große Daten, man macht eine Beobachtung und dann generiert man neue Hypothesen, warum es zu etwas kommt und identifiziert neue Marker und testet die dann entweder in Zellkultur oder in Tiermodellen nach. Machen Sie das selber? Partnern Sie mit anderen Gruppen zusammen? Wie sieht hier Ihr Ansatz aus?
Genau, also wir machen eigentlich beides. Wir generieren auf Ebene großer Daten neue Hypothesen, die dann von anderen Gruppen validiert werden können. Aber wir sind auch sowas wie ein Validierungshub. Das heißt, wenn man etwas Interessantes findet im Zellmodell, im Mausmodell und möchte gerne wissen, ist das wirklich relevant, auch bei Patienten, dann sind wir gerne bereit, da entweder an die richtige Kohorte zu vermitteln oder selbst die Analysen durchzuführen. Und das Feld entwickelt sich gerade auch so rasant. Also wir sind ja dann jetzt auch abgebogen in Richtung Machine Learning Modelle und es gibt wirklich so viele interessante Entwicklungen im Moment, dass ich gar nicht sagen kann, wo die Reise innerhalb der nächsten 5 Jahre hingeht. Ob man uns als Zwischenforschende an großen Datensätzen überhaupt noch braucht oder ob es nicht einen Chatbot gibt, der interagiert mit der großen Kohorte. Aber dann habe ich noch sehr viele andere Ideen, wie man das am Ende dann auch wirklich in die Praxis bringen kann.
Das heißt, diese ganze, jetzt ein bisschen provokant gesagt, diese ganze Handarbeit, die Ihre Studierenden, PhD-Studenten machen und selber rumprogrammieren und versuchen, was rauszukriegen, das brauche ich gar nicht mehr in 3 bis 5 Jahren. Das heißt, ich als datenwissenschaftlicher Laie sage meinem Large Language Model, such mir mal die tollen Assoziationen aus diesem Datensatz raus und dann kann ich meine Leute im Labor losschicken und ich brauche gar nicht mehr Schneiders dazwischen?
Das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es ist umso wichtiger, sich mit diesen Skills auseinanderzusetzen, weil es wird umso wichtiger werden in der Zukunft, dass man versteht, warum bestimmte Assoziationen gemacht werden, wie bestimmte Analysen durchgeführt werden, was hinter den großen Datensätzen steht. Und ich kann auch wirklich sagen, dass wir erste erfolgreiche medizinische Doktorarbeiten durchgeführt haben, wo wirklich Mediziner programmieren gelernt haben und am Ende die Pipelines auch anwenden können. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, dass Leute diese Schnittstelle zwischen Bioinformatik, Medizin, Modelle, dass man da wirklich jemanden hat, der da noch reinblickt. Deswegen glaube ich, das ist durchaus ein sehr zukunftsträchtiger Skill und man weiß ja nie, wohin sich ein Feld entwickelt.
Total spannend. Also es ist wirklich ermutigend, auch schön, diese Begeisterung zu sehen. Was sind denn, wenn wir jetzt zum Schluss gucken, wo wird die Reise hingehen? Das eine, sag ich mal, künstliche Intelligenz, Large Language Models haben wir angedeutet. Was sind denn Ihre Wünsche an unsere Forschungslandschaft, an die klinische Landschaft, Zugang zu Daten bis hin zu Unterstützung von Menschen? Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie jetzt so 2, 3 Wünsche frei hätten?
Ja, erstmal glaube ich, dass es sehr wichtig ist zu hinterfragen, was eigentlich drin ist, wenn KI draufsteht und dass man seine Daten, die man verwendet, selbstständig nochmal hinterfragt. Was sind eigentlich für Verzerrungen in meinen Daten drin? Wir haben das ja gesehen, bei dem hepatozellulären Karzinomprojekt haben wir uns selber gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Wenn man das jetzt einfach in der Klinik angewandt hätte und bei Frauen die ganzen HCCs übersehen hätte, das sind ja schon wirklich große Konsequenzen, die das haben kann. Also ich glaube, das ist mir sehr wichtig, dass wir damit ethisch umgehen, wie wir solche Modelle in die Klinik bekommen. Aber auf der anderen Seite, wir brauchen die großen Daten. Ja, das ist ja auch mein großes Anliegen. Viele Forschende werden damit sehr ordentlich umgehen. Und ich glaube, dass das schon was ist, was unsere Medizin nochmal auf ein ganz anderes Level bringen kann. Auch wenn wir schon alleine nur die Dinge, die wir aktuell haben, wenn wir das in die Klinik bekommen würden, wären wir schon wirklich einen ganzen Schritt weiter auf einer noch besseren Versorgung auch für unsere Patienten. Sodass ich glaube, dass das schon meine Hauptanliegen wären.
Super. Also Frau Schneider, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir beide können jetzt für die verschiedenen anderen Projekte, die Sie auch in den letzten Jahren bearbeitet haben, noch 2 Stunden weiterreden. Ich kann Sie, liebe Hörerinnen und Hörer des Gastrogeplauders, nur ermuntern. Schauen Sie einmal auch in PubMed nach, die ganzen Arbeiten, die Frau Schneider in ihrem sehr, sehr jungen Alter wirklich beeindruckend auf den Weg gebracht hat zu verschiedenen methodischen Fragen, zu verschiedenen Lebererkrankungen. Jetzt muss ich ganz zum Schluss nochmal fragen, wie kriegt man das im Alltag hin? Sie sind selber sehr erfolgreich und viele werden auch Ihren Mann kennen, der ja auch seinen eigenen wissenschaftlichen, beeindruckenden Lebensweg hat. Wie schafft man das als Paar? Sowas, dass beide, sag ich mal, Karrieren parallel so erfolgreich auf die Straße zu bringen, wie Sie beide das machen?
Ja, erstmal vielen Dank. Das bedingt sich ja auch gegenseitig. Ich glaube, wenn beide für ein Thema brennen und wenn es dann auch noch so ein tolles Thema wie die Leber ist, ich glaube, das ist schon was, was einen auch gegenseitig bereichert. Aber natürlich braucht man auch Forschungsumgebungen und auch Arbeitsumgebungen, die das fördern wollen. Deswegen sind wir da auch wirklich beide extrem dankbar, dass wir so nette Kolleginnen und Kollegen und Chefs haben, die uns da wirklich extrem unterstützen. Und es gibt jetzt ja auch immer mehr duale Karriereinitiativen. Also da gibt es auch große Netzwerke von Paaren, die in einer ähnlichen Situation sind. Das passiert ja auch relativ leicht, wenn man viel Zeit im Labor oder in der Klinik verbringt, dass sich sowas ergibt. Ja, da stehen wir auch immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Super. Also, jetzt sind hoffentlich viele, auch vielleicht Studierende, die das hören, nochmal motiviert, diesen Weg wirklich weiterzugehen. Ich habe wie immer viel gelernt. Ich habe heute gelernt, dass es im Medizinstudium anfängt und wir junge Leute begeistern müssen für unser Fach. Und dass man mit gut durchgeführten klinischen Arbeiten die Grundlage legen kann, auch für eine translationale Wissenschaft. Man muss nicht gleich im Studium anfangen, die kompliziertesten reinen Laborexperimente zu machen. Das Zweite, was ich gelernt habe, liebe Leute, bewerbt euch fürs Walter-Benjamin-Stipendium. Es ist wirklich ein tolles Tool der Deutschen Forschungsgemeinschaft, was es so international in dieser Form kaum gibt. Dann sucht man sich eine gute Umgebung aus, um weiterzumachen. Und das Dritte ist, dass man dann eben auch Rückkehrstrukturen braucht, um, ja, sag ich mal, die Saat, die man gesät hat, dann auch wirklich ernten kann im deutschen System. Und inhaltlich, glaube ich, sind so viele Möglichkeiten da und gerade alles, was um die Leber rum, darum herum geht, verfolgen Sie in den nächsten Jahren auch die Arbeiten von Frau Schneider, die spannende Arbeiten zu unterschiedlichen Risikofaktoren gefunden hat. Ich bin gespannt auch dann auf die Vollpublikation der Arbeit, die Frau Schneider zum hepatozellulären Karzinom hier angedeutet hat. Also erstmal vielen Dank, nochmal herzlichen Glückwunsch. Schön, dass Sie hier waren, Frau Schneider.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Und liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, wie immer, bleiben Sie uns gewogen, wenn Sie Vorschläge haben, wenn Sie Ideen haben. Wir nehmen die gerne auf in unserer Themenliste, die immer länger wird. Alles Gute und herzlichen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.